Tijan Sila, Sie haben die Belagerung von Sarajevo am eigenen Leib miterlebt. Ich persönlich war damals in meinen 20ern und ich kann mich erinnern, mit welchem Entsetzen wir die Nachrichten über die grässliche Situation vernahmen. Sie machten mich traurig, auch wütend. Ich fühlte mich auch hilflos. Was ist Ihr stärkstes Bild, wenn Sie an diese dunkle Zeit zurückdenken?
Mein stärkstes Bild? Ich glaube, das wäre dann die völlige Finsternis in der Nacht, weil die Stadt vom Strom abgeschnitten war. Und das beschreibe ich auch im Buch. Und es gab nur gelegentliche Lichtpunkte, so brennender Mülltonnen oder wenn Leuchtspurmunition durch den Himmel flog. Also diese totale Finsternis in der Nacht, insbesondere im Winter. Daran erinnere ich mich besonders bildhaft.
Sie schreiben am Anfang Ihres Romans, und das hat mich erschüttert, dass Sie damals bald nach Kriegsbeginn aufgehört haben zu weinen, dass Sie sich angewöhnten, Emotionen niederzukämpfen und dass Sie sich lange, auch als Sie längst in Deutschland waren, keine Gefühle, keine Tränen mehr zugestanden haben, selbst wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch verstarb. Was war für Sie das Schwierigste, das Weinen irgendwann wieder zuzulassen und emotional wieder, ich sag's mal so, aufzutauen?
Es war, glaube ich, tatsächlich gar nicht so, dass ich es irgendwann zugelassen habe, sondern irgendwann ging es auch gar nicht mehr so, diese Kontrollübung über sich selbst. Das gewöhnt man sich im Krieg an, weil die Eltern und die Erwachsenenwelt, die hat von uns Kindern erwartet, dass wir funktionieren. Also wenn bombardiert wurde und wir haben uns im Keller versteckt, dann waren schreiende Kinder lästig und wurden dann schnell unter Druck gesetzt, dass sie sich gefälligst zusammenreißen sollen. Und ich habe mich da sehr früh dieser Dynamik gefügt, ohne dass man mich dafür maßregeln musste, war dann auch stolz darauf und behielt mir das irgendwie auch in Friedenszeiten bei und dachte, naja, wahre Willensstärke ist, wenn man das, was innen ist, nicht nach außen dringen lässt. Und dann aber, als der Tag kam, an dem ich zum ersten Mal weinte, Mitte der 2000er, Nuller Jahre, aus einem wirklich total nichtigen Anlass, mein Stolz war verletzt worden, bei einer Situation, wo es um Universitätsprüfungen ging. Und es war nichts, was eigentlich einen erwachsenen Menschen irgendwie zu Tränen bringen sollte. Und bei mir kam es in einer Explosion raus. Ich weiß, dass ich meiner Frau von dem, was passiert war, erzählen wollte. Und auf einmal explodierte es förmlich und diese Tränen flossen wie Wasserfälle, wirklich. Und das markierte bei mir so den Punkt, an dem mein Panzer diesen ersten Riss bekommen hatte. Und dann ist er so nach und nach abgefallen. Und das ging so ein bisschen mit dem Ende verschiedener Sachen einher, die ich so aus dem Krieg psychisch mitschleppte. Und das war eine dieser Sachen. Und ich merkte, dass sie letztendlich von mir abfiel, wie so ein totes Stück Haut.
Was hat denn das für eine Bedeutung für Sie gehabt, diese Gefühle wieder zuzulassen? Ist es einerseits ein Kontrollverlust gewesen oder dann doch auch eine Befreiung? Wie darf ich mir das vorstellen?
Eine riesige Befreiung war es. Tatsächlich war es auch so, in der Zeit, wo ich nicht weinte und ich war besessen davon, mich zu kontrollieren, meine Gefühle zu kontrollieren, verbrachte auch den ganzen Tag mit Sport, insbesondere Kampfsport, was natürlich ein Teil von so ein Gesamtbild war, sage ich mal, so ein Bemühen um Autonomie, um Stärke, das aber so sehr verengt und irregeleitet war. Und dann, als es endlich wieder ging, dass ich das zulassen konnte, dass wenn es mir schlecht geht, ist, dass ich das auch ausspreche oder zeige oder mich auch mal zurückziehe, nicht einfach in jede Situation mit schlechten Gefühlen reingehe und ein Lächeln aufsetze, dann war es auf einmal wieder möglich, dass ich etwas tue, was ich dann wirklich so all die Jahre vermieden hatte, nämlich ich konnte wieder über den Krieg nachdenken. Den Gedanken an den Krieg, den hatte ich mir in all den Jahren total verboten. Also der Krieg kam in den Träumen, er überfiel mich manchmal in Erinnerungen und ich hatte dann in meiner ersten Zeit in Deutschland für mich bemerkt, am besten funktioniert das, wenn ich gar nicht an den Krieg denke. Weil ich assoziierte diese Gedanken an den Krieg tatsächlich mit Kontrollverlust, was am Anfang in Deutschland auch stark ausgeprägt war. Ich litt unter verschiedenen Symptomen, die Aufarbeitung eines Traumas halt begleiten. Ich verließ den Unterricht und wanderte irgendwie in so eine Art, Halbtraumzustand durch die Schule, führte Selbstgespräche auf der Schultoilette, war nicht so richtig ansprechbar in der Zeit. Und das fing immer mit Erinnerungen an den Krieg. Also war die Lösung Kontrolle über sich selbst, nicht an den Krieg denken, Gefühle niederkämpfen. meistens, man könnte platt sagen, dass es ausschließlich destruktiv war, aber oftmals macht man Sachen aus einer gewissen Notwendigkeit heraus und weil es niemanden gibt, der einen besser beraten kann. Und ich war damals nicht irgendwie in psychologischer Begleitung. Das hätten meine Eltern nicht zugelassen. Also dass der Gedanke, ihr Sohn könnte verrückt sein, das war für sie viel zu furchterregend. Und dann, als es wieder ging, war es eine Befreiung.
Sie schrieben dieses Buch fast 30 Jahre nach Ihrer Flucht aus Sarajevo. Wie schwierig ist es für Sie gewesen, sich dem ganzen Schrecken, dem Sie in der Kindheit begegnet sind, sich nochmals zu stellen?
Es war nicht so schwierig, wie ich befürchtet hatte, aber auch nicht leicht. Es war vieles passiert, was dann so eine Aufarbeitung im Vorfeld bedingt hat. In der Pandemie starb mein Vater, was sehr viele Erinnerungen auslöste, was mich auch so nach innen trieb, in eine innerliche Auseinandersetzung, auch mit unserem gemeinsamen Leben, mit dem Krieg. Und so war Radio Sarajevo ein Ergebnis von so einem langen Gedankenprozess, der so 2-3 Jahre angedauert hatte. Es war sogar so, dass ich mehrere Artikel für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen in Österreich und Deutschland schrieb. Die hatten alle irgendwas mit meinem Vater zu tun und dessen Tod und dem Krieg. Und meine Lektorin Lina Musur, die auch Bosnierin ist und derselbe Jahrgang wie ich und auch aus Sarajevo, die sagte dann irgendwann, also sie hat das Gefühl, ich versuche gerade ein Buch zu schreiben und ob ich das jetzt nicht mal bewusst machen sollte. So kam es zu Radio Sarajevo. Es war so ein folgerichtiges Ergebnis von bestimmten Auseinandersetzungen, die in mir liefen. Trotzdem hatte ich Angst, das so aufzuschreiben. Aber als ich damit angefangen hatte, floss das eigentlich ganz gut. Es war schmerzhaft. Es tat schon weh, das zu schreiben oftmals. Und es macht mich auch oft traurig, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt eine Blockade oder so. Also ich schrieb in einem hohen Tempo und all die Erinnerungen hatten wirklich darauf gewartet, dass ich mit ihnen arbeite.
Wie hat denn diese literarische Auseinandersetzung Ihr Verhältnis zum Krieg, den Sie selbst erleben mussten und der eben Ihre Gefühle auch blockiert hat, verändert?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, dass bevor ich Radio Sarajevo schrieb und vor dem Tod meines Vaters, als ich dann so angefangen hatte, mich mit dem Krieg auseinanderzusetzen, ging es mir vor allem um so eine Schuldfrage, also wer hat uns das angetan? Wieso sind diese Menschen nie so richtig bestraft worden? Da hatte ich viel Groll vor allem, also ein hauptsächliches Gefühl und Wut auf mein Schicksal und so ein Gefühl der Hilflosigkeit. Ich glaube, es gibt diese verschiedenen Stufen der Trauer und ich war in der Stufe der Wut. Auf jeden Fall, als ich dann aber anfing zu schreiben, musste ich ein paar Grundsatzentscheidungen treffen, bevor es losging, weil man muss sich so ein bisschen im Vorfeld, finde ich, Gedanken darüber machen, welche Art von Buch es werden soll. Und ich beschloss sehr früh, dass es nicht um eine Abrechnung geht oder um Groll oder so und dass ich die Belagerer, also diese serbischen Nationalisten, weitgehend ausblende, dass es eher um das Erleben des Kriegs ging, als um Krieg in seiner Ursächlichkeit, um Krieg als Täter und Opfer. Ich wollte mich auf die Opfer, auf die Unschuldigen konzentrieren, darauf, was Krieg ihnen antut. Und ich glaube, so verschob sich dann auch meine Sicht, während ich über das Buch nachdachte und während ich schrieb, weg von dieser Frage der Schuld hin zu der Frage, die so ein bisschen übergeordneter ist. Was ist Krieg? Wieso tun wir Menschen das einander an? Wie kann es sein, dass wir das nicht exorziert bekommen, dass wir es in uns tragen? Das waren so die Fragen, die sich seitdem in den Vordergrund gerückt haben, ohne dass ich jetzt sagen könnte, ich habe wirklich ganz klare Antworten auf sie gefunden.
Was mir aufgefallen ist in Ihrem Roman, Sie schildern ganz schreckliche Dinge. Tod, Angst, Zerrüttung, die Nächte im Keller. Und daneben finden sich aber immer wieder auch sehr humorvolle Schilderungen, wie zum Beispiel, also Zitat, der Mann kratzte sich am ausgestülpten Bauchnabel, er war kahl und bartlos, doch dafür war sein gesamter Oberkörper von einem weißen Flaum bedeckt, die Brustwarzen schimmerten wie Laub unter dem ersten Schnee. Da musste ich wirklich schmunzeln. Wie kommt der Witz und Schalk in diesen Text?
Das war auch eine der Grundsatzentscheidungen. Also tatsächlich, als ich die erste Fassung schrieb, musste ich ständig dagegen ankämpfen, dass sich irgendwie Humor und Witz in dieses Manuskript hineinschleichen, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Es war wirklich wie Katzen, die sich durch ein offenes Fenster immer reinschleichen. Ich habe dann versucht, das zu entfernen. Ich dachte mir, das passt nicht zum Sujet. Es geht doch um Krieg. Es muss ein ernstes Buch sein. Und dann gab ich das aber zu lesen und die Leute, die dann hier und da diese humorvollen Passagen oder Momente bemerkt haben, fanden sie gut. Sie fanden, dass das tatsächlich nicht das Buch weniger ernsthaft macht, sondern eher menschlicher. Also das Gefühl war dann nicht einfach der ausschließliche Schrecken des Kriegs, sondern der Mensch und das menschliche Leben im Krieg. Und ich erinnerte mich auch daran, dass wir im Krieg auch nie unseren Humor verloren hatten, dass tatsächlich auch viel gescherzt wurde. Und dann habe ich diesem Bedürfnis, auch diesen Aspekt einfach zuzulassen, dem Manuskript, dem habe ich dann nachgegeben. Bin jetzt auch im Nachhinein froh drum. Also irgendetwas in mir wollte auch diesen Humor oder zumindest Momente der Leichtigkeit drin haben, auch weil ich dachte, der Mensch im Krieg, so wie ich es zumindest erlebt habe, ja, man leidet furchtbar, aber es gibt so einzelne Momente, in denen man es sich erlaubt zu lachen und das wollte ich auch so irgendwie in diesem Buch abbilden können.
Sie sagen, irgendetwas wollte es in Ihnen. Ich habe mir überlegt, ich meine, Sie haben die Perspektive dieses Kindes eingenommen, das Sie selbst waren, und fast staunend, möchte ich sagen, schaut es auf das Unsägliche, das da um es herum geschieht. Und das frage ich mich, ist der Humor letztlich eine Folge auch dieser Perspektive?
Das kann sein, weil die Perspektive kam ohne jede Mühe. Ganz seltsam. Normalerweise ist so eine Perspektive einzunehmen eine ziemliche Aufgabe und man muss sich immer in diese Rolle versetzen, wenn man schreibt und so ein bisschen abtauchen. Es dauert dann eine Stunde am Manuskript, bis man so richtig drin ist und in der Stimme schreibt. Und bei Radio Sarajevo war das überhaupt nicht der Fall. Also ich setzte mich hin und ich war sofort wieder dieses Kind, das ich damals gewesen war und stellte auch dabei fest, dass dieser Krieg wirklich sich unheimlich gut eingeprägt hat. Also dass diese Erinnerungen, wie ich vorhin schon gesagt habe, parat stehen, darauf warten, dass ich irgendwas mit ihnen mache und ich war sofort wieder dieses Kind. Und interessanterweise diese starke Kinderperspektive, die ich einnehme oder wie intensiv sie wirkt, das wurde mir dann erst gesagt, als meine Lektorin es las oder als meine Frau die Manuskripte und die Fassungen las. Mir war das während der Arbeit zwar bewusst, dass ich aus der Sicht meines jungen Ich von damals schreibe, doch ich für mich hatte das Bauchgefühl, während ich noch daran arbeitete, naja, es ist eine reflektierte Kinderperspektive. Man merkt, dass ich das als Erwachsener schreibe. Das war aber gar nicht so der Fall. Also tatsächlich war diese Zurückversetzung für mich so stark, dass ich unmittelbar aus meinen eigenen kleinen Augen schreiben konnte. Und vielleicht deswegen kam dieser Humor rein, weil es sich irgendwie, ja, weil es in dieser Perspektive so einen fruchtbaren Boden fand. Es ist schwer, manche dieser Sachen zu erklären.
Ja, ich meine, es sind Jugendliche, es sind Kinder und die scherzen natürlich, weil sie auch vermutlich die ganze Dramatik nicht überschauen, bis ins letzte Detail, die ihnen eben das Lachen dann stecken ließe.
Nee, vieles davon versteht man auch tatsächlich erst Jahre und Jahre später. Was es für die eigenen Eltern bedeutet hat, Kinder in diesem Krieg zu haben, das verstehe ich erst jetzt, wo ich selbst ein Kind habe. Das stimmt also, das könnte durchaus sein.
Gab es denn einen Ausschlag, dass Sie sich gesagt haben, so, jetzt setze ich mich hin und schreibe meine Geschichte auf. Jetzt geht's ans Familiensilber.
Also zunächst einmal war der Tod meines Vaters, wie ich vorhin erwähnt habe, der hat mir so einen Schubs verliehen in die Richtung. Er hat auch eine Schranke aus dem Weg geräumt, nämlich Gewissensbisse darum, dass ich meinen Vater verletzen könnte, wenn ich ihn in seiner Rolle als dieser, naja, gewalttätige, schlagende Vater beschreibe, der früher war. Er hat sich geweigert zu glauben, dass er so gewesen ist. Also später im Leben behauptete er, uns nie geschlagen zu haben, obwohl er uns furchtbar geprügelt hatte. Und ich war aber mit meinem Vater im Reinen. Also ich hegte keinen Groll mehr. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mit ihm abzurechnen. Und ich wusste, ich würde über ihn erst in dieser Rolle schreiben, wenn er nicht mehr da ist, wenn ich ihm nichts zufüge. Und das einerseits. Andererseits, man muss sich auch, finde ich, für jedes Buch fit genug fühlen. Und ich musste für dieses Buch, musste ich irgendwie an einem guten Ort sein, mich gefestigt fühlen, glücklich sein. Das hört sich paradox an, aber ich schrieb dieses Buch während der Schwangerschaft meiner Frau und nach der Geburt unserer Tochter. Ich war so glücklich wie nie in meinem Leben, während ich dieses Buch schrieb, und das war aber notwendig. Ich hätte dieses Buch nicht schreiben können, wäre es mir nicht gut gegangen. Das heißt, ich musste auch stark genug dafür sein, und die Aufarbeitung all dieser Ereignisse musste jetzt lange genug zurückliegen, dass ich jetzt auch das Gefühl habe, wenn ich es betaste, betaste ich nicht mehr eine offene Wunde, sondern vielleicht nur noch eine Narbe. Und dann musste ich mich auch meiner Fähigkeiten als Schriftsteller gewiss sein. Und jetzt so nach 3 Romanen wusste ich, so rein technisch, meine Fähigkeiten reichen aus, um das so zu schreiben, wie ich es möchte. Wenn man so ein Bauchgefühl hat, dass man vielleicht einem bestimmten Sujet nicht gewachsen ist, dann sollte man auch darauf hören. Also dann passt das einfach nicht. Dann muss man vielleicht noch warten oder es einfach jemand anderem überlassen.
Ja, und ich finde auch, die Gestaltung Ihres Vaters ist Ihnen sehr gut gelungen, weil Sie ihn ja nicht nur als prügelnden Vater zeigen, sondern ihn auch als sehr liebevollen und sorgetragenden Vater zeigen.
Also ja, ja, er war beides.
Sehr ambivalent ist diese Figur gestaltet und auch dadurch für mich als Leser überzeugend. Sie schreiben ganz am Schluss, dass die Menschen, die den Krieg als Kinder erlebten, als die sogenannte Generation der Vergessenen gelten. Also Sie zählen zur Generation der Vergessenen, schreiben Sie. Was bringt Sie zu diesem Eindruck?
So die Gespräche, die ich in Bosnien mit Überlebenden hatte, auch mit denen aus meiner Generation. Nach meiner ersten Rückkehr, und das dauerte sehr lange, bis ich wieder nach Bosnien zurückkehrte, über 20 Jahre, stellte ich fest, dass ein beträchtlicher Teil meines Freundeskreises aus meinem Viertel Cengizvila entweder im Gefängnis gelandet war, Selbstmord begangen hatte, drogensüchtig war oder an einer Überdosis, meistens Heroin, verstorben war. Und die Zahl war horrend. Also diejenigen, die es geschafft hatten, so etwas wie eine normale berufliche Existenz aufzubauen, die waren tatsächlich in der Minderheit. Und ich merkte, dass so dieser Krieg meiner Generation natürlich erheblichen Schaden zugefügt hatte, etwas, das ich geahnt hatte, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Zahlen so drastisch sind. Und zugleich konnte ich nirgends Bücher darüber finden, also dass jemand aus dieser Generation so geschrieben hätte, mit der Pointe, die ich gerne gemacht hätte, was nämlich Krieg uns langfristig angetan hatte. Also nicht nur, was Krieg einem antut, während man unter Beschuss steht, sondern auch, was danach passiert. Ich fand nirgends etwas. Es gibt nach wie vor Bücher von Menschen, die in dem Krieg gekämpft hatten. Das ja. Es gibt Bücher über die Fluchterfahrung, die aber oftmals auf so einer hellen Note aufhören. Also die Fluchterfahrung gelingt, man ist dem Höllenkessel entkommen. Aber dieses Buch über die Langfristigkeit des Kriegs, unseres Kriegs oder des Kriegs im Allgemeinen, das fand ich nicht so ohne weiteres. Und so kam ich zu diesem Schluss.
Ich meine, Sie wollen zeigen, was der Krieg uns antut, auch langfristig. Das ist Ihr Ziel oder eines Ihrer Ziele gewesen beim Schreiben dieses Romans. Jetzt, Sie sind Lehrer an einer Berufsschule. Sie haben damit ganz bestimmt eine pädagogische Ader. Literatur wiederum will in aller Regel nicht pädagogisch sein. Dennoch,
das stimmt.
Ja, aber gibt es doch, wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, eine pädagogische Absicht, die Sie da verfolgen? Ein Stück weit zumindest.
Ja, also ich weiß, dass es überhaupt nicht cool ist, als Schriftsteller zu sagen, dass man ein Anliegen hatte, ein ethisches, pädagogisches Anliegen, geschweige denn ein didaktisches Anliegen, aber das hatte ich. Ich wollte wirklich ausdrücklich ein Buch gegen den Krieg schreiben, ein Antikriegsbuch. Und ich wusste, dass ich mich natürlich damit auf sehr dünnes Eis begebe, ja, weil man ja mit dieser Zweckgebundenheit eines Buchs so den Bereich der Kunst oder Kunstfertigkeit sehr schnell verlässt. Oder zumindest kann der Vorwurf sehr schnell erhoben werden, dass man am Ende nur so etwas macht wie Bertolt Brecht oder so, also dass man nur belehren möchte. Aber ich wusste schon, es gibt viele Bücher, die den Krieg zu einem abstrakten Prinzip herunterkochen oder die den Krieg amoralisch darstellen. Oder es gibt Berge solcher Bücher, aber tatsächlich sind gute Antikriegsbücher selten, also gute, gelungene Bücher gegen den Krieg von Kriegsüberlebenden. Es gibt ein paar berühmte Beispiele, ja, aber wenn man sich so die Mengen anschaut, gar nicht so viele und gar nicht so viele gelungene. Insbesondere nicht jetzt seit den, naja, 60er, 70er Jahren. Es gab noch ein paar von Vietnam-Kriegsveteranen, aber in Deutschland erst recht nicht. Ich hatte ein Anliegen, das stimmt.
Und lesen Ihre Schülerinnen und Schüler Ihr Buch?
Manche ja, tatsächlich.
Und was sagen die?
Für viele, sowohl Schülerinnen und Schüler wie auch Kollegen und Kolleginnen, war das dann ein Schock. Sie sagten, ich wusste zwar, dass du als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen bist, doch was du alles erlebt hast, das war mir nicht klar. Also für viele ist dann, wenn sie einen persönlich kennen, da vor allem so die persönliche Betroffenheit erst einmal im Vordergrund. Das ist ja auch lieb, also finde ich nett, dass man mit mir mitfühlt. Aber dann so im Gespräch kamen wir schnell zu dem Punkt Krieg. Und es hat mich immer gefreut, dass auch bei den einzelnen Schülern und Schülerinnen, die das Buch gelesen hatten, dass die das schon dann auch verstanden hatten, also der Schrecken des Kriegs. Und dass die dann auch gefragt haben, so ja, wie oft denken Sie heute noch über Krieg nach, weil das im Kontext des Buchs drin war.
Was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie hören vom Krieg in der Ukraine, wenn Sie hören vom Krieg in Gaza? Was denken Sie, haben Sie doch noch andere Empfindungen aufgrund der Erfahrung, die Sie selbst gemacht haben, im Vergleich jetzt zu Menschen wie mir, die glücklicherweise nie einen Krieg erleben mussten?
Vielleicht ja, vielleicht nein. Also im Gespräch mit meiner Frau oder mit anderen Freunden und Bekannten merke ich, dass viele von uns sich doch das ein und dasselbe Gefühl teilen, wenn ich die Szenen in Gaza der belagerten Kinder oder der Opfer dieses Hamas-Überfalls sehe. Das erinnert mich natürlich an viele Aspekte des Bosnienkriegs. Und ich fühle mich hilflos und niedergeschlagen, wenn ich sehe, was für ein Leid Menschen einander zufügen. Und wenn ich die Beschränktheit meiner Möglichkeiten sehe, irgendwem irgendwie zu helfen, ich fühle mich da hilflos. Meistens habe ich eher das Bedürfnis, tatsächlich wie die meisten Menschen, glaube ich, wegzuschauen, weil ich mir dann denke, dass ich mich da so einem Schmerz aussetze, den ich vielleicht nicht fühlen müsste, der überflüssig ist oder so. Zugleich glaube ich, dass mein Schmerz, den ich in dem Moment empfinde, der ist dann vielleicht noch intensiver als bei jemandem, der nicht unbedingt diese Erfahrungen hat, zum Glück nicht diese Erfahrungen hat. Also mir tut es dann schon richtig weh oder es endet auch in schlaflosen Nächten. Es treibt mich furchtbar um, aber ich würde nicht sagen, dass ich eine besonders reflektierte Reaktion darauf habe oder eine, die irgendwie weise auf das Geschehen draufschaut. Wissen Sie, was ich meine? Ich fühle mich hilflos.
Ja, ja, klar. Also weise, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte mehr daran, und das haben Sie ja jetzt angedeutet, wenn berichtet wird vom Grauen, das gerade die Zivilbevölkerung jetzt im Gaza-Krieg auf beiden Seiten getroffen hat, dass da in Ihnen etwas angerührt wird, was dann auch eine Eigendynamik entwickeln kann und Sie vielleicht in einem besonderen Maße emotional durchschüttelt.
Ja, das auf jeden Fall. Also es tut dann schon richtig weh, das zu sehen. Und es bringt einen in dieses wirklich sehr destruktive Grübeln, wo man sich in so einer Schleife immer um denselben Gedanken dreht. Wieso, wieso, wieso? Wie kann der Mensch nur? Wieso lernen wir nichts aus all dem, was passiert ist? Und dann, wenn man so von einzelnen Fällen hört, stellt man sich die Frage, wie kann ein Mensch überhaupt in der Lage sein, einem anderen Menschen das konkret anzutun? Und da es darauf keine Antwort eben gibt, da der Mensch das auch in sich trägt und das wirklich jede Woche beweist, dass er in sich eben auch diese mörderische Bestie hat, nicht ausschließlich diesen anderen Aspekt, den wir so lieber sehen im Frieden, sage ich mal. Gerade deswegen macht mich das so verzweifelt, weil es da darauf offenbar keine bessere Antwort zu geben scheint, als, tja, so ist der Mensch nun mal.
Reden wir noch über die Art und Weise, wie Ihr Roman gemacht ist. Er arbeitet mit Erinnerungen und Erinnerungen sind bekanntlich oft trügerisch. Hinzu kommt, dass Sie Ihre Geschichte mit den Mitteln der Literatur, also grundsätzlich auch der Fiktion, erzählen. Wie sehr haben Sie sich bemüht, alles möglichst faktengetreu zu erzählen? Beziehungsweise wie weit haben Sie sich bei der Darstellung auch dichterische Freiheiten genommen?
Also ich habe mich schon sehr bemüht, auf jeden Fall. Aber bestimmte Sachen waren unvermeidlich. Also es gab so ganz viele Eingriffe, die ich einfach zugunsten der Lesbarkeit vornehmen musste, wenn es um die Chronologie der Dinge ging, bestimmte Aussparungen, die einfach für das Leserlebnis nicht unbedingt interessant gewesen wären. Ich habe auch meinen Freundeskreis, der aus mehr als 20 Kindern bestand, zu zwei Jungen heruntergekocht, weil ein Buch, das so schlank ist, verträgt nicht ein Personal von 20 Kindern, von denen irgendwie die Hälfte ein einziges Mal vorkommt, einfach weil ich das Ganze eben herunterzukochen versuche. Aber ich habe versucht, nichts um Willen eines dramatischen Effekts hinzuzufügen. Ich habe mich, soweit es nur ging, auf meine Erinnerungen verlassen, habe mich ausgetauscht mit Menschen, die das Ganze miterlebt hatten, Menschen aus dem Freundeskreis, mit meinem kleinen Bruder, habe aber tatsächlich am Ende, glaube ich, bis auf eine einzige Sache keine fremden Erinnerungen übernehmen müssen, weil ich festgestellt hatte, dass meine genug hergeben. Ich hatte ein paar Tagebücher, auf die ich mich verlassen konnte, hauptsächlich aus meinen ersten Jahren in Deutschland, in denen ich damals hier und da noch was über Sarajevo geschrieben habe, soweit es die Schmerzen zuließen. Das hat hier und da geholfen, aber grundsätzlich fand ich, dass ich sehr viele sehr, sehr eindrückliche Erinnerungen, fast fotografische Erinnerungen an den Krieg habe. Und während ich schrieb, das ist natürlich ein Teil dieses Rekonstruktionsprozesses. Erinnerung ist ja, das merkt man richtig, wenn man so ein Buch schreibt, nicht einfach etwas Abgespeichertes, das wie so ein Foto eben aus einer Schublade geholt wird. Das ist so ein Prozess des Hirns, das merkt man richtig, so eine Komposition, und unser Hirn bekommt Impulse und setzt dann das wieder für uns zusammen, und da kann natürlich alles Mögliche passieren. Das heißt, bestimmte Sachen musste ich abgleichen, musste dann nachfragen, war das so oder nicht, habe dann mit Menschen, die im Krieg gekämpft hatten, bestimmte Sachen abgeglichen. Gab es diesen Treffer im Krankenhaus damals wirklich oder bilde ich mir das ein? War das in diesem Jahr oder ein Jahr später? Das waren aber eher so Details. Der Teil der Arbeit war im Großen und Ganzen okay, auch weil ich von vornherein beschlossen hatte, dass es ein schlankes Buch sein wird, so 170 Seiten. Das heißt, ich konnte mich auf diese ganz starken Erinnerungen, die ich hatte, verlassen und konnte die zu Kapiteln machen und verketten. Ich glaube, hätte ich versucht, ein 500-Seiten-Buch zu schreiben, hätte ich mich viel mehr auf historische Aufarbeitung des Kriegs verlassen müssen, erzählen müssen, wie bestimmte Frontbewegungen abgelaufen sind, hätte viel mehr Veteranen interviewen müssen, die mir Informationen über die konkrete Kriegsführung hätten geben müssen, all das. Genau. Ja, Schreiben ist natürlich auch immer ein Prozess der Fiktionalisierung. Das ist so. Alleine schon die Tatsache, dass wenn wir uns erinnern, also eine Erinnerung einfach als solche aufzuschreiben, das empfehle ich allen. Man stellt sehr schnell fest, dass es unlesbar wird, weil die meisten von uns, oder vielleicht generalisiere ich jedenfalls, erinnere mich in Schleifen. Also ich fange an einem bestimmten Punkt an, mache einen Bogen über vielleicht mehrere Monate, komme zurück zu meinem Punkt und erinnere mich die ganze Zeit in so einer Pendelbewegung durch die Vergangenheit vom Jetzt aus. Und bei der Vergangenheit gibt es schnell mehrere Ebenen. Also Erinnerungen sind unheimlich komplex und vielschichtig. Das heißt, man muss sie wirklich zerbrechen, runterbrechen zu Kapiteln, zu Literatur. Literatur ist so ein Reduktionsprozess in dem Fall.
Wenn man autobiografisch bzw. autofiktional schreibt, wie Sie das tun, dann, das interessiert mich, gestaltet man sich selbst als literarische Figur. Jetzt, wie ist Ihr Verhältnis zu dieser Figur, die zuletzt, auch wenn Sie sich um möglichst große Übereinstimmung bemühen, wie Sie das jetzt geschildert haben, eben doch eine Kunstfigur ist?
Ja. Das ist ganz interessant tatsächlich, ja. Darüber denkt man auch beim Schreiben immer wieder nach. Man prüft für sich, bin ich das? Also diese Stimme, bin ich das? Meistens kommt man zurück mit dem Gefühl so, ja, das bin ich, das fühlt sich nach mir an, ich bin drin. Aber man hat wirklich regelmäßig Momente, bei denen man merkt, hier ist was anderes gerade passiert. Ich habe mich irgendwie, durch das Schreiben habe ich mich größer gemacht, als ich damals im Krieg war. Ich mache mich auf einmal zu diesem Auge und ich mache auf einmal diesen großen Bogen zu meinem jetzigen Ich und veranstalte da etwas, oder in diesem Moment hört sich meine Stimme auf einmal nicht mehr nach Kindern, sondern so nach Literatur. Das ist aber auch in Ordnung so. In dem Moment möchte ich das. Ich möchte auf diese Pointe hinaus. Es ist ein Prozess, den man immer steuern möchte, der sich aber tatsächlich, während man schreibt, so ein bisschen zum Autopiloten macht. Also man folgt ja der Entwicklung bestimmter Gedanken. Selbst wenn man so wie ich schreibt, also ich setze mich selten an ein leeres Blatt und schreibe dann einfach drauf los. Ich plane. Und ich setze mich auch gar nicht jeden Tag hin zum Schreiben, sondern alle paar Tage und schreibe dann intensiv, was ich vorgeplant habe, mache mir Skizzen. Aber selbst dann merkt man, da gibt es so diesen Co-Piloten und das ist dieser literarische Prozess, der dann aus einem selbst noch jemand anderes macht. Und man fragt sich auch immer wieder, stelle ich mich gerade besser da, als ich war? Oder stelle ich mich schlechter da, als ich war, wegen eines Effekts? Dann muss man vielleicht bestimmte Sachen korrigieren, anpassen. Ja, es ist interessant.
Ja, das bringt mich zur Frage, wie denn Ihr Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Figur ist. Also Zwillinge sind sie eigentlich nicht. Irgendwo fällt mir da ein, Rivalen, aber vielleicht auch Herausforderer, Spiegelbilder. Was passt da am ehesten?
Rivalen nicht? Das ist eine gute Frage. Es ist, würde ich sagen, schon ein geschwisterliches Verhältnis, aber ein Zwilling. Zwilling deutet ja so eine sehr hohe Identität, Übereinstimmung. Und das, ich würde sagen, es ist das geschwisterliche Verhältnis eines älteren Bruders zu einem jüngeren, weil diese Figur, das bin ich und das bin ich natürlich nicht. Das ist irgendwie, beides ist möglich, so ist das auf dem Blatt. Und ich habe immer wieder überprüft, ob er sich nach mir anfühlt, ob sich das authentisch anfühlt. Und authentisch ist so ein blödes, großes Wort, aber mir fällt gerade für den Prozess kein besseres ein. Und ich weiß, dass ich die Momente der Fremde dieser Figur gegenüber empfand, wenn ich Mitgefühl empfand. Weil es sich nicht nach Selbstmitleid anfühlte, sondern mir tat dieses Kindleid, das damals im Krieg war, ohne dass ich dabei dachte, ach, ich armer Kerl, was habe ich nur alles mitgemacht? Und in dem Moment merkte ich, dass das Buch funktioniert. Weil ich es geschafft hatte, zwar mich zu schreiben, aber mich so irgendwie von mir zu lösen, dass ich auf mich wie auf jedes Kind herunterblicke. Und das wollte ich die ganze Zeit.
Ja, da haben Sie aber es geschafft, die Distanz herzustellen, die nötig ist, um diese Figur zu gestalten. Verstehe ich Sie richtig?
Ja, genau, ohne es absichtlich zu wollen. Mhm. Es hat sich so ergeben, während ich schrieb, weil das gehörte zu diesem Anliegen des Romans, dass ich es schaffe, über mich so zu schreiben, ohne dass es irgendwie pathetisch oder kitschig ist, aber dass dennoch Mitgefühl erweckt wird. Und zwar nicht mit mir als einzelnem Kind, sondern mit mir als einem von Millionen von Kindern, die im Krieg waren. Und als ich dann geschafft habe, dass das für mich selbst funktioniert, da wusste ich, okay, dieses Buch funktioniert, das kann ich so machen.
Haben Sie denn etwas von Ihrer anderen Figur, also von diesem kleinen Bruder, wie Sie es genannt haben, gelernt?
Gelernt. Ich habe, glaube ich, bestimmte Sachen über mich selbst gelernt, habe bestimmte Sachen gelernt, die mir geholfen haben, mich selbst zu verstehen. Ich beschreibe zum Ende des Buches zum Beispiel, dass ganz viele meiner Freunde während des Kriegs, in den letzten 2 Jahren des Kriegs, damit anfingen, Drogen zu nehmen. Und zwar wirklich, sie haben Kleber geschnüffelt, weil wir waren ja Kinder, wir hatten kein Geld, um uns irgendwie diese Drogen zu kaufen, die die Soldaten an der Front zu sich nahmen. Also wurde in Müllbergen nach so alten Klebstofftuben gesucht. Und das haben meine Freunde geschnüffelt. Das war die Einstiegsdroge im Krieg, Klebstoff. Und ich habe mich immer gefragt, wie es kam, dass ich zu den wenigen, ich war nicht der Einzige, aber ich war in einer ganz kleinen Minderheit, dass ich zu den wenigen gehörte, die das nicht taten, weil es uns Angst machte. Und während ich das Buch schrieb, verstand ich nach und nach, dass meine Freunde tatsächlich allesamt deutlich früher, als ich in die Pubertät kamen. Die fingen dann nämlich an, sich für Mädchen zu interessieren, also auch so sexuell aktiver zu werden. Ich hingegen verstand das überhaupt nicht, was da passiert. Das heißt, auf einmal gab es diesen Bruch zwischen mir und meinem Freundeskreis. Ich war noch Kind und sie wurden auf einmal Heranwachsende. Und es gibt wenige Sachen, die schlimmer sind, als Heranwachsender im Krieg zu sein. Das ist auch noch schlimmer, als Kind im Krieg zu sein. Ich kam tatsächlich erst nach unserer Ankunft in Deutschland in die Pubertät. Und das war das, was diese kindliche Furcht vor dem, was ich sah, war das, was mich letztendlich vor den Drogen und all dem bewahrte, was meine Freunde so heimgesucht hat. Und das verstand ich aber tatsächlich erst, während ich es schrieb. So diese Erklärung meiner etwas verzögerten Entwicklung, das war mir gar nicht bewusst. Das verstand ich erst, als ich es geschrieben habe.
Dejan Sila, das ist ein Künstlername, den Sie tragen. Das ist bosnisch Sila für Kraft oder Macht. Es ist also ein Autorenpseudonym, das Sie da gewählt haben. Und ausgerechnet Kraft oder Macht, das haben Sie gewählt als Ihren Künstlernamen. Ich denke, das ist kein Zufall. Was steckt dahinter?
Ja, das, natürlich ist es kein Zufall. Also es steckt dahinter, dass ich für mich zumindest immer das Gefühl habe, dieser Prozess des Schreibens, Literatur zu schreiben, ist etwas, das mir Lebenskraft verleiht. Das mich irgendwie, es ist für mich eines, wenige Sachen fühlen sich für mich so lebendig und gesund an, wie zu schreiben. Also es ist für mich so ein ganz vitaler Prozess. Ich weiß, dass viele meiner Kollegen, Kolleginnen vor der Furcht, vor dem Schreiben berichten, davor, dass sie den Schreibtisch immer fürchten, sich da mit Schmerzen hinsetzen. Für mich war das immer eher etwas wie etwas ganz Vitales. Und als ich nach einem Pseudonym suchte, das ich im Gegensatz zu meinem bürgerlichen Namen nicht hätte buchstabieren müssen, da fand ich, dass das am besten trifft.
Wie ist denn Ihr bürgerlicher Name oder ist der geheim?
Nicht wirklich geheim, aber kein Mensch würde ihn verstehen, weil ich muss ihn wirklich hardcore immer buchstabieren. Und ich bin, als Schriftsteller bin ich Tian Silla. Das ist auch ein Name, den ich mir schon immer geben wollte.
Gut. Zum Schluss noch: Bosnien-Herzegowina ist bis heute ein geteiltes Land. Da gibt es eine Teilrepublik, in der die bosnischen Serben leben und eine andere mit vorwiegend muslimischen und kroatischen Bosnien als Resultat des Vertrags von Dayton. Wie sehr schmerzt Sie diese Teilung als Folge dieses Bosnienkriegs, von dem Sie erzählen, heute noch?
Tatsächlich habe ich keine allzu starken Gefühle, weil ich schlicht und einfach ihn nicht so intensiv in den bosnischen Alltag involviert bin. Ich weiß, dass Bosnien heute ein vollkommen dysfunktionales Land ist und auch diese Hälfte des Landes, wo Bosniaken, also muslimische Bosnier und kroatische zusammenleben, auch die ist noch einmal auf diese Art und Weise zwiegespalten und dysfunktional. Korruption beherrscht alles. Ich finde es natürlich bedauerlich, dass man es nie geschafft hat, die Schranken dieses nationalistischen Denkens zu überwinden. Also von dem her, was mir Freunde berichten oder Mitarbeiter des Verlags, des bosnischen Verlags, der meine Bücher übersetzt, dieses nationalistische Denken ist in Bosnien und auf dem Balkan auch im Laufe der Jahre nicht nennenswert schwächer geworden. Auch leider nicht bei der jüngeren Generation. Es ist weiterhin noch so da. Ich finde das bedauerlich, aber ich empfinde darüber keine Verzweiflung. Dafür bin ich schon zu sehr Deutscher, zu sehr in Deutschland zu Hause.
Ja, und vielleicht leisten Sie auch einen Beitrag dazu, dass der unheilvolle Nationalismus irgendwann ein bisschen abflacht und die Teilrepubliken vielleicht doch wieder zueinander finden. Herzlichen Dank, Tian Silla.
Ich habe zu danken. Dankeschön.